Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Keine Frage eigentlich. Wir werden alle älter, früher oder später. Aber wer spricht tatsächlich darüber und mit wem? Gerade da, wo wir direkt mit diesem Thema konfrontiert sind, also zum Beispiel in der eigenen Familie, da fallen diese Gespräche über das Älterwerden manchmal am schwersten. Unsere Autorin hat eine Familie gefunden, die bereit war, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und gegenseitig zuzuhören. Herausgekommen ist ein ehrliches Gespräch übers Älterwerden. Wenn man plötzlich die Jahre zählt. Ein Feature von Stefanie Müller-Frank.
Dass ich nicht in den Schlaf komme, das ist sicherlich ein Unterschied zu früheren Jahren. Da war ich müde und habe geschlafen und am anderen Tag ausgeruht. Jetzt bin ich manchmal müde und erschöpft und gehe ins Bett und komme nicht in den Schlaf und bin am anderen Tag nicht ausgeruht.
Ich war vor 2 Wochen auf einem Festival, Musikfestival, und eine Band, die auch tanzbare Musik gespielt hat und die das Publikum animiert hat. So, jetzt alle auf die Knie. Ja, habe ich dann auch gemacht, bin runtergegangen und dann merkte ich, die anderen kommen aber auch wieder hoch. Ne? Und ich habe mich dann echt schwer getan und dann, als es zum zweiten Mal, bin ich einfach stehen geblieben. Also ich habe auch gewisse Lösungsansätze, wie man mit dem Alter dann umgeht, dass man ganz gewisse Dinge oder gewisse Dinge einfach gar nicht mehr mitmachen muss.
Ich finde vor allen Dingen, Papa zu hören, da spannend, weil mir diese Gedanken so neu sind, dass er darüber nachdenkt, wie es für ihn ist, älter zu werden. Ich kenne diese Themen, die so, ja, ne, wo wollen wir alt werden, wo wollen wir dann wohnen, und das sind dann solche Themen. Aber das war mir ja auch neu. Also ich erlebe meinen Papa schon so, dass er vielleicht manchmal so Dinge tut, die vielleicht eher Leute tun, die noch jünger sind. Also ist ja dann auch so die Frage, ab wann ist man denn alt und was tut man in einem bestimmten Alter? Und ich weiß jetzt nicht, mit 65 geht man dann überhaupt auf so ein Festival und schläft danach im Auto und geht auf die Knie und springt dann hoch. Vielleicht macht er das ja auch, weil er dann dadurch ja auch gewisserweise jung bleibt.
Ich habe da jetzt bei öfters gedacht, so auch als Papa das eben so erzählte, immer dieser Spruch, man ist so alt, wie man sich halt fühlt. Und das denke ich irgendwie oft, wenn ich so an meinen Papa denke. Also so wie das jetzt gerade mit dem Festival als Beispiel war, wo ich dann so am Ende des Studiums auch schon so Freunde hatte, die schon so alt waren. Also die waren schon alle so, ja, so erwachsen, und ja, nee, die WG-Party mache ich jetzt nicht mehr bis 6, sondern ich gehe irgendwie schon so um 1 nach Hause, oder nee, jetzt im Auto pennen oder so. Ja, manche 90er verhalten sich dann halt eher wie, ja, 62.
Also ich bin ja 62, und was macht man denn als 62-Jährige? Wie fühlt man sich denn als 62? Oder fühle ich mich jetzt gerade wie eine 50-Jährige? Und das hängt echt davon ab, manchmal auch von der Tageszeit und so. Aber ich fühle mich wirklich manchmal so Mitte 30, kann ich schon so sagen. So fühle ich mich, wenn sprühe ich vor Ideen, dann bin ich auch irgendwie beweglich, dann habe ich auch eine Power und gehe nach vorne und denke dann manchmal, wenn ich 35-Jährige erlebe, die voller Ängstlichkeit, ach nee, und nee, jetzt nicht, und das passt jetzt nicht, und es müsste erst das sein und das sein. Oh Gott, denke ich, die sind aber eher alt wie 60, 70, was ja auch Quatsch ist. Warum sind 60, 70-Jährige so? Aber, und manchmal dann fühle ich mich aber auch, boah, so erschöpft und so steif auch im Körper und auch nicht so schnell in den Gedanken. Dann denke ich, ja, das ist jetzt, glaube ich, eher so meinem Lebensalter so entsprechend. Also, aber ich kann wirklich schon so deutlich sagen, ich fühle mich manchmal deutlich jünger, als ich vom Lebensalter auch bin.
Wobei ich mich dann manchmal auch frage, also mein Papa hat einen dreifachen Bandscheibenvorfall, wo ich mir denke, nimm doch einfach mal einen schönen alten Bulli, wo ein vollgemütliches Bett drin ist, auf so ein Festival und schlaf da drin, als irgendwie den Schlafsack hinten im Kombi auszurollen.
Das Alter ist eine Zahl aus dem Laden Scheißegal. Ich glaube, das ist von Udo Lindenberg. Das gefällt mir ganz gut.
Sie dürfen mir gern nachträglich gratulieren. Ich bin gerade 39 geworden und finde das ganz wunderbar. Es war, auch wenn ich zweimal Luft holen musste, um erst die 3 und dann die 9 auf der Torte auszupusten, einer meiner schönsten Geburtstage überhaupt. Endlich bin ich fast so alt, wie ich mich Zeit meines Lebens gefühlt habe. Aber mit 40 werde es mit mir bergab gehen, höre ich da. Ja, was soll es ruhig. Dann kann ich mich gemütlich ausrollen lassen und muss nicht mehr strampeln wie ein Irrer. Es wird so vieles leichter. Ich weiß inzwischen, was ich mag und was nicht. Verschwende keine Zeit mehr mit Experimenten. Mit Abenteuerurlauben etwa, asymmetrischen Freundschaften, dem Konsum von zu hartem Alkohol oder der Lektüre russischer Surrealisten. Es gab eine Zeit, da las ich ohne jeglichen Lustgewinn alles von Daniil Chams, nur um mit meiner süßen Kommilitonin ins Gespräch zu kommen, was auf erbärmliche Weise fehlschlug. Meine Frau interessiert sich überhaupt nicht für meine literarischen Vorlieben und ich mich nicht für ihre. Wir lassen einander in Ruhe über unseren Büchern einnicken. Das ist kein Stoff für einen Liebesfilm, ich weiß. Romantisch finde ich es dennoch. Gerade so romantisch, wie ich es mit 39 noch aushalte.
Ich finde, so ganz konkret, ich muss ganz viele Sachen nicht mehr im Alter machen. Muss ich nicht mehr ausprobieren, habe ich schon gemacht. Alleine in Urlaub reisen, das muss ich nicht mehr haben. Mich irgendwie wegen Kleinigkeiten streiten, dafür ist das Leben wirklich zu kurz, um sich da über, ist der Teppich grün oder lila oder sonst wie, aufzuregen. Also das muss ich nicht mehr haben. Ich glaube, das vereinfacht manches. Oder sich über irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Menschen so aufzuregen, dass ich da irgendwie die Wände hochgehen könnte. Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen gelassener geworden. Oder auch ein bisschen souveräner und auch vielleicht sogar auch großzügiger im Sinne von jeder Jack ist anders, ich muss jetzt nicht die Welt da verbessern. Also so, in dem Sinne.
Ja, also bis vor 5, 6 Jahren habe ich mir eigentlich nicht permanent darüber Gedanken gemacht. Aber dieser Gedanke, alt und Restlaufzeit und was blüht einem da alles noch, das ist so mit Ende 50 gekommen, komischerweise. Ja, vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ein guter Freund von uns verstorben ist, der noch jünger war. Das hat irgendwie so einen Schalter umgelegt. Ja, und seitdem vergeht kaum eine Stunde, wo man nicht über diese Sache nachdenkt.
Auf der anderen Seite, ich bin auch empfindlicher geworden. Ich kann so eine Unruhe und so eine Unordnung schlechter ertragen als in alten Zeiten. Dass ich bin da klarer in dem, was ich brauche und will das auch nicht mehr anders aushalten wollen. Vielleicht war das früher auch schon nicht irgendwie, dass ich das so gut fand, aber war mir jetzt vielleicht auch nicht, doch nicht so wichtig. Jetzt ist es mir wichtiger geworden.
Ich fühle mich nicht krank, aber man schaut halt auf andere Leute, wie geht's denen in ein paar Jahren und wann stirbt so ein Mensch? Und dann die Todesanzeigen, Claudia guckt die immer sehr ausführlich nach in der Zeitung und ich merke aber, dass ich die, ich will das gar nicht wissen, vielleicht ist jemand gestorben, der noch jünger ist als ich, ne? Und blätter dann auch immer ganz schnell rum.
Also im Freundeskreis, nehmen wir mal diesen privaten Horizont, da ist das Thema von Altwerden, von Großeltern sein und Krankheiten ein großes Thema und das nervt aber, mich nervt das eher.
Bei mir geht eher so durch den Kopf, wenn ich alte Menschen sehe, was hat das Leben denen noch zu bieten? Und wie schaffen die das, dass sie trotzdem lachen und lebensfroh sind, obwohl sie mit dem Rollator durch die Gegend schieben? Ne? Das bestimmt meinen Alltag zunehmend, diese Gedanken, die werde ich auch irgendwie nicht los und die sind auch relativ neu und jung. Und jetzt am Wochenende hat mir ein Freund, da ging es auch um das Geburtstagsfeiern und er ist 70 geworden. Und er sagte, ach nee, 70, das feiere ich nicht. Sondern ich feiere das Jahr, in dem ich älter geworden bin als die statistische Lebenserwartung von Männern. Also ich weiß nicht, im Moment liegt die, glaube ich, bei 76,4 Jahren. Dann werde ich auf jeden Fall meinen 77. Geburtstag feiern.
Es ist aber auch das Altern mit dem Abschiednehmen von Möglichkeiten verbunden. Und dann ist es auch traurig. Dann ist es auch traurig, dann anzuerkennen, dass manches so nicht mehr geht und auch nicht mehr so sein soll. Also alles hat seine Zeit. Und zu denken, diese Zeit ist vorbei. Das ja, kann nicht mehr gelebt werden. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das mal zu leben. Und dann ist es auch gut so und auch anzuerkennen, ich habe auch manche Entscheidungen getroffen, wo ich dann das nicht leben konnte. Und dann ist es das Ungelebte. So.
Musik. Viele meiner Altersgenossen aber scheinen diesen dauerhaften existenziellen Verschleiß namens Jugend zu vermissen. Die Ruhe, die sich um sie herum einstellt. Wenn der Partner keine bohrenden Fragen mehr stellt, weil er genug weiß, um zurechtzukommen. Wenn die Kinder nicht mehr quengeln, der Baulärm abebbt, weil das Viertel, in dem sie wohnen, inzwischen komplett saniert ist, gemahnt sie an die finale Stille, die sich eines Tages über sie legen wird. Und auch der Blick in den Spiegel erzeugt bereits herbstliche Gefühle. Die Haare fallen aus mit verneinender Gebärde. Rilke. Man nennt dieses Phänomen gemeinhin Midlife Crisis. Sie beginnt mit einem brennenden Gefühl der Nostalgie, das in den Betroffenen fährt wie ein Hexenschuss, ein penetranter Schmerz, der zugleich eine Kränkung ist. Was man noch will, kann man nicht mehr. Die erste Hälfte des Lebens ist unwiederbringlich vorüber und alles, was mal jung an einem war, verwelkt wie eine Topfpflanze in einem geschlossenen Lokal. Und diese Hänselei des Schicksals wollen sich manche offenbar nicht bieten lassen. Sie verfallen in eine Art zweite Pubertät, eine hormonell ausgelöste Metamorphose von Körper und Geist. Frauen gehen mit dem Alterungsprozess, so scheint mir, viel würdevoller um als Männer. Dazu haben sie allen Anlass, denn sie werden ja immer anbetungswürdiger. Wir dürfen uns von der Kosmetikindustrie nicht das Gegenteil vormachen lassen. Sie werden vielleicht melancholisch angesichts der verrinnenden Zeit, aber nicht larmoyant, weil sie offenbar eine tiefere Einsicht gewonnen haben, dass sie diese Zeit ohnehin nicht werden zurückholen können. Weise wie sie sind, korrigieren sie dezent, was ihnen nicht mehr gefällt. Sie sortieren Kleider aus, manchmal auch Gatten. Beides tun sie mit einem untrüglichen Sinn für Eleganz.
Also ich glaube, in manchen Abläufen, weiß ich, man fliegt irgendwo hin und man, wie man das alles machen muss, oder man reist irgendwie oder man online besorgt man sich so Sachen, bin ich eigentlich, glaube ich, ziemlich fit. Ich habe aber bei mir die Beobachtung gemacht, dass ich möchte, dass meine Töchter auch finden, dass ich eine fitte, wache Mama bin. Dann strenge ich mich also besonders an. Und was merke ich? Da klappt's nicht. Da lasse ich was stehen, da habe ich den Zettel vergessen und verhalte mich so, wie ich eigentlich nicht möchte, dass sie über mich denken. Und dann ärgere ich mich, weil ich denke, oh, jetzt denken die bestimmt, oh Mama, wie ist die denn schrullig und mackelig da drauf? Kriegt die das nicht irgendwie hin?
Dann sagt sie so, oh, jetzt musst du bestimmt auch denken, wir sind so ein bisschen schrullig. Oder die dann nicht so richtig zuhören, wenn man selber was erzählt, ne, dann sind sie irgendwo anders. Und dann ist das für mich gar nicht so ein Thema. Aber dann sagt Mama, oh, das muss für dich auch anstrengend sein, dass wir immer so schlecht hören. Alles musst du wiederholen. Ne? Toll, dass du da so großzügig bist. Also da, glaube ich, merke ich dann das, was sie jetzt gerade so beschrieben hat.
Dann die Merkfähigkeit lässt leider so ein bisschen nach, aber ich denke, vielleicht ist das Leben auch einfach zu komplex, um sich all das zu merken. Die ganzen Freunde, Papa, du kennst dich, wie oft muss ich das noch sagen, das ist die, ja, wie heißt sie denn? Ja, das wird einem dann wohl auch gespiegelt, ganz brutal, aber in Anführungsstrichen. Ich kenne meine Schwächen und ich stehe da auch zu.
Was ist das denn? Pia, hilf mir mal. Ich weiß nicht, wird Papa immer noch unordentlich oder war das schon immer so?
Ja, also ich glaube, dass einfach die Schrullen, die schon da waren, sich irgendwie so verstärken, so mein Eindruck. Ob das jetzt dieses chronische Schlüsselverlieren von Mama ist oder dieses super Chaos von Papa oder dass die sich nicht manchmal einfach auch keine Namen merken können. Also Namen, wie wir ja eben auch schon gesprochen haben, von Freunden, die man irgendwie seit 15 Jahren hat. Aber das ist was, also sie wussten auch früher nicht den Namen meiner Klassenlehrerin. Also den konnten sie sich auch nicht merken. Das sind so Schrullen, die, oder Mackeneigenschaften, die es früher schon gab, die, wo ich manchmal jetzt schon den Eindruck habe, im Alter wird es noch extremer.
Als Macke würde ich das nicht so sehen, nein. Ich würde eher sagen, dass die, das ist jetzt so der Kern des Menschen, die Seele so, dass die sich ungeschützter so auch im Alter mehr zeigt. Ich finde das Von daher nicht eine Macke, die da ist, sondern das eigene. Dass das eigene, was einen so als Person so ausmacht, deutlicher wird. Zwei Gründe. Einmal, weil die Herausforderungen des Alltags vielleicht da geringer werden. Man muss nicht mehr so im Beruf stehen und so viele Dinge machen. Und vielleicht auch, weil man nicht mehr die Kraft so hoch hat.
Kaum hatte ich die 30 überschritten, hieß es plötzlich in diversen Fachzeitschriften, 30 sei das neue 20. Sollte etwa alles wieder von vorn losgehen? Promiskuität und Modewahn, Exzess und Schlafmangel, Dispo-Kredit und Dosenravioli? Am Anfang dieser schier endlosen Lebensphase, das gebe ich zu, schlich ich mich noch heimlich von zu Hause fort, um auf eine Party zu gelangen. Am Ende aber war es umgekehrt. Bevor ich meine Frau kennenlernte, die mein Leben endlich solider gemacht hat, hatte ich befürchtet, auch mit 40 noch in Wohngemeinschaften hausen zu müssen. Unter den immer gleichen mondförmigen IKEA-Lampenschirmen aus Papier. Mit Menschen, die ihr Rennrad mit ins Zimmer nehmen und Katzen, die in meinen Kleiderschrank urinieren. Ich hatte Angst, dass alles für immer provisorisch bliebe. Die Möblierung ebenso wie die Beziehungen. Ach, es lohnt sich nicht, es mir schön zu machen, ich ziehe doch eh bald aus. Es lohnt sich schon gar nicht, diesen Menschen wirklich kennenzulernen, der geht im Sommer für ein Praktikum ins Ausland. Mir war, als sei die ganze Jugend ein einziges Praktikum. Man müht sich ab, frisst Gras, wird schlecht bezahlt, andauernd mit dem falschen Namen angesprochen und am Ende schreibt einem der Chef irgendwelche kodierten Todesurteile ins Zeugnis, wie er hat sich stets bemüht.
Also ich bin ja jetzt 35, das setzt einen auch manchmal unter Druck, dieses Älterwerden. Und wenn mich dann jemand manchmal so fragt, so aus Spaß, dann sage ich immer, ich bin 29. Und ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber irgendwie bleibe ich einfach 29. Ich werde gar nicht älter. So, und damit meine ich eigentlich mein Gefühl. Das passt manchmal noch zu dem, wie ich mich auch so kurz vor 30 gefühlt habe. Dieses, was man vielleicht dann der 35-Jährigen so zuschreibt, ist dann gar nicht so in echt Thema. Wird es immer mehr, aber es wird vor allen Dingen von außen herangetragen durch diese Zahlen.
Ja, dass man dann denkt, oh, da ist jemand 74, jetzt ist er weg vom Fenster. Aha, dann rechnet man, das sind dann ja noch 9 Jahre. Das ist ja gar nicht so viel, was war vor 9 Jahren. Ne? Dann denkt man, das war ja so wie gestern. Und aha, dann ist morgen schon, kann alles schon vorbei sein. Und diese Gedanken hat man irgendwie womöglich als 20-Jähriger nicht. Ne?
Damit kann man ja auch ganz gut so Dinge beschreiben. Ich fand das auch ganz interessant, so dieses, ne, dass man ja in diesen 10er-Abständen dann so die Jahre zählt.
Worüber ich gerade nochmal auch nachgedacht hatte, was meine Schwester ja auch aufgegriffen hatte, war dieses Rechnen, wo Papa dann eben sagte, so ja 9 Jahre, ne, dann wie alt ist man dann? Ja, muss ich gestehen, dieses Rechnen hatte ich aber auch schon, weil ich mir immer ein Kind gewünscht habe. Und ja, dann fängt man halt an zu rechnen. Wie alt bin ich denn jetzt? Dann bin ich jetzt 32 und dann wünsche ich mir ein Kind. Ja, wie lange sollte ich denn da jetzt noch mit warten? Oder halt auch nicht mehr warten? Wo dann auch tatsächlich so für mich der Wunsch ist, ich möchte ja auch, dass mein Kind oder vielleicht auch noch mal ein zweites Kind meine Eltern total gut kennen und da eine Beziehung haben und dass Oma und Opa eine Rolle spielen. Also ich meine, jetzt bin ich ja schwanger und da habe ich mich dann schon auch oft erwischt dabei, so ein bisschen, so dass man dann anfängt zu rechnen. Ne? Wobei man natürlich nicht, ja, ich möchte nicht mehr ausrechnen, wie lange meine Eltern noch leben. Das ist ja eine ganz schlimme, bittere Rechnung. Aber ja, erwischt habe ich mich trotzdem so ein bisschen dabei.
Mein Vater, der war 49, als ich zur Welt gekommen bin. Und ich war 49, als er von der Welt gegangen ist. Das ist so kleine mathematische Besonderheit, die jetzt aber einem auch irgendwie Denkanstöße gibt. Wie alt sind Menschen, wenn solche entscheidenden Dinge passieren? Und wie habe ich mich gefühlt? Und wie hat er sich gefühlt? Ein Mensch kommt, ein Mensch geht.
Und jetzt bekommt ihr auch noch mal eine neue Rolle, nämlich jetzt wirst du Oma und du wirst Opa. Das hat noch mal irgendwie was, finde ich, von es hört sich so alt an. Habt ihr so ein Gefühl, dass ihr, also dass das was mit Altern zu tun hat? So diese Rolle Oma, Opa?
Ja, das Gefühl habe ich. Dass das auch eine Definition quasi schon auch ist von Alter. Mit 30 wird man keine oder mit 40 in der Regel wird man keine Oma. So.
Was freue ich mich darauf, dass die Kakophonie bald gänzlich abgeklungen ist. Auf diese herrliche Ruhe. Ich bin schon jetzt nicht mehr rund um die Uhr erreichbar. Ich halte nämlich Mittagsschlaf. Ich lasse mich nicht mehr von Fremden duzen. Auf meinen Kaffeebecher bei Starbucks sollen sie gefälligst Herr Dirk Gieselmann schreiben. Ja, ich freue mich darüber, kauzig zu werden. Vielleicht beginne ich demnächst, Züge zu fotografieren und ihre Nummern in einem ledernen Büchlein zu notieren. Nicht, weil mich Züge sonderlich interessieren, sondern weil ich ein Hobby haben möchte, das so langweilig ist, dass es nicht zum Trend wird, den dubiose Blogger ausrufen könnten. Ich wechsle beim Schwimmen vom Freistil in die Rückenlage und ziehe wie ein blinder Grindwal meine Bahnen, laut schnaubend und ohne jede Hast. Ich markiere mir die besten Sendungen mit einem Rotstift in der Programmzeitschrift und werfe mir nach dem gelungenen Fernsehabend noch schnell verschmitzt eine Schnapspraline in den Mund. Dann nicke ich über meinem Buch ein und neben mir schnarcht schon meine Frau, mit der ich alt und immer älter werden will. Deshalb stelle ich mich gern zur Verfügung. Als Papa, der seine Kinder mit dem Kombi aus der Disco abholt, statt sie dort mit eigenen Tanzeinlagen zu blamieren. Und später als Opa, der seinen Enkeln Geschichten erzählt, die mit »Als ich so alt war wie du« beginnen. Die Moral wird sein, genießt eure Jugend, meine Lieben, aber zieht sie nicht in die Länge.
So verändert sich im Laufe der Zeit, verändern sich die Rollen so. Erst war ich mehr auf meine Eltern angewiesen als kleines Kind, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann wird die Beziehung irgendwie kommt so auf eine Ebene. Wisst ihr, was ich meine? Also denn meine Eltern sind zum Beispiel eher so bei mir zu Besuch und ich back den Kuchen und so weiter. Und wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es sich dann nochmal wieder ändert. Nämlich, dass meine Eltern dann mehr vielleicht auch auf meine Schwester und mich angewiesen sind, weil sie älter werden und auch mehr auf Hilfe angewiesen sind, manche Dinge nicht mehr so können, wie ich, als ich noch klein war, und es dann sich da noch mal verändert. Weil Mama war mal krank, die hatte Krebs, und ich merke dann auch, dass das bei mir manchmal, dass anscheinend irgendwie ein Thema ist, wo die Rollen zu schnell vertauscht waren. Ich bin dann da schneller, als ich dachte, in so eine Rolle gekommen, wo meine Mama mich auch brauchte. Die braucht uns alle. Meine Schwester genauso wie mein Papa. Und da musste man irgendwie auch gut funktionieren, obwohl man selber irgendwie so eine Angst hatte, dass die Mama jetzt stirbt und dass das viel zu früh ist und dass die gerade ganz viel Kraft aufbringen muss, weil die unbedingt leben will. Und man dann so unterstützt. Und dann ist sie auch aufgrund der ganzen Behandlung auch schwach. Und ich muss jetzt stark sein. Und da habe ich auf jeden Fall das erste Mal so gespürt, dass das so ein Rollenwechsel ist, der mich auch vielleicht auch so überfordert hat.
Also hast du Angst vorm Sterben, vor dem Prozess? Es kommt drauf an, wie. Ich möchte nicht so qualvoll mit Schmerzen sterben. Da habe ich Angst vor, das würde ich echt nicht wollen. Und ich fand das auch durch den Tod eines engen Freundes also sehr beruhigend, dass es ja Gott sei Dank auch Morphine jetzt gibt, die man dann bekommen kann. Aber dann habe ich gehört, manche wirken gar nicht, manche Morphine. Schrecklich. Wenn ich qualvoll zu Ende gehen müsste, dann, also, da habe ich Angst vor, das würde ich nicht wollen. So, also vor dem Sterbeprozess von diesem Unsicheren, das ist schon eine Nummer. Ich finde das auch traurig, weil im Moment, also wenn man loslassen kann, weil man denkt, oh, ich habe keine Kraft mehr, ich schaffe das auch alles nicht mehr und es geht in einen anderen Zustand und man kann das so, okay. Aber das ist die Idealform. Also es ist ja auch denkbar, dass ich wieder erkranke und ich muss Abschied nehmen und ich sehe den kleinen da nicht aufwachsen. Oder ich also das finde ich total traurig. Absolut traurig. Und das ist insofern das, der Tod, das Sterben mit starken Gefühlen verbunden. Ne? So, ja.
Gibt es da noch Wünsche, Dinge, die wir nicht wissen? Vielleicht auch, naja, geheime Wünsche, die existieren, die vielleicht jetzt auch nicht fürs Radio gemacht sind. Naja, die man vielleicht dann nachher beim Essen gehen noch so bespricht. Dinge, was weiß ich, was das sein kann, ne? Wünsche, die man noch fürs Leben hat.
Ja, also für mich wäre das ganz schlimm, wenn ich jemandem zu Last fallen würde. Irgendwann wird es wohl so sein, aber das sollen dann auch bitte nicht meine Kinder sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die das nicht zulassen würden, dass uns jemand anders pflegt. Aber dann würde ich nochmal richtig massiv werden und sagen, nein, das regeln wir für uns, so gut es geht.
Ich möchte nicht, dass meine Töchter, dass unsere Töchter uns pflegen. Aber ich habe schon auch den Wunsch, Julia hat das auch da so ganz passend gesagt, dass sie Anteil nehmen dürfen, dass wir dazugehören dürfen und dass wir gemeinsame Feste feiern und dass wir auch das, was das Leben so birgt, so an Herausforderungen gemeinsam tragen und dass wir eben Anteil nehmen dürfen, dass wir dazugehören dürfen. Das würde ich mir wünschen, aber nicht Pflege, das möchte ich nicht.
Ich habe auch nicht vor, meine Eltern zu pflegen, deswegen, weil ich weiß, dass die das nicht wollen und ich glaube, ganz ehrlich, ich will das selber auch nicht. Ich finde auch, dass das ja die Rollen vermischt. Ich bin ja gar keine Pflegerin.
Das habe ich neulich gefragt, haben wir auch drüber gesprochen. Wenn wir jetzt sterben würden, was würden wir denn Julia und Pia eigentlich sagen? Was wäre denn das? Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist alles gesagt. Die wissen das. Alles, was ich jetzt auch gesagt habe, wissen die, würde ich denken. Und ich würde aber nochmal sagen, ich wünsche mir sehr, dass ihr immer die Beziehung als Schwestern haltet. Egal, was kommt. Egal, was kommt. Ob jemand krank wird, ob jemand blöd ist, ob jemand sich verhält, als wäre das irgendwo, wo man denkt, das geht doch gar nicht, das ist das Hinterletzte. Egal, dass man sagt, ich bleibe einfach präsent, ich bleibe deine Schwester.
Den gleichen oder ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Das ist aber schon, ja, jetzt vielleicht ein Jahr her. Da hatte ich das auch, da hatte ich irgendwie so drüber nachgedacht, was ist, wenn meine Eltern sterben und ja, so ein bisschen, ja, einfach natürlich diese Sorge einfach mal zugelassen und auch drüber nachgedacht, was würde ich denn noch sagen wollen, bevor sie sterben und dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt und ja, so einen Brief geschrieben an beide, den ich aber nie abgegeben habe.
Einmal hatte ich diesen Gedanken, dass Mama mal irgendwann gesagt hat, jetzt beginnt so die Erntezeit. Weißt du das noch, dass du das mal so gesagt hast? Und das fand ich irgendwie so auch was Schönes, weil jetzt so, ne, Mama arbeitet zwar noch, aber Papa arbeitet jetzt auch nicht mehr, dass man dann so Dinge auch so tut, wo man so denkt, ich habe mir ja auch ganz viel so aufgebaut. Man wird so ein bisschen gelassener und dann vergleiche ich das auch manchmal so mit mir und meiner Phase und da verspüre ich dann auch oft Druck, weil man ja noch nicht das alles so geschafft hat. Aber da sind auch noch so Dinge, die man sich so wünscht und die noch so vor einem stehen und man weiß das nie so genau. Das ist es ja auch, ne? Mit dem Älterwerden. Man guckt so in die Zukunft und weiß gar nicht ganz genau, was kommt da auf mich zu und was passiert. Man macht sich darüber so Gedanken und das sind, glaube ich, dann nochmal andere Gedanken, als wenn man in der Erntezeit angekommen ist.
Vielleicht ist irgendwie älter werden in die Ungewissheit auch gehen, weil man ja in der Zukunft nicht ganz genau weiß, wie es so sein wird. Egal wie alt man ist, man weiß es nicht so genau, ne?
Ein Zeitfragen-Feature von Stefanie Müller-Frank. Regie: Frank Meerfort. Für Ton und Technik war Ralf Perz verantwortlich. Die Redaktion hatte Carsten Burtke. Und bei den Textpassagen, die Sie hören konnten, handelt es sich um einen Essay von Dirk Gieselmann. Er trägt den Titel »Endlich nicht mehr jung sein« und ist im November 2017 im Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen.